The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 16.
Andrea.
Also ich habe ja eine Lieblingsflut, ne? Ich habe sie noch nicht alle gehört, aber ich finde ja die 8 toll. Als ich das heute gehört habe, ich gesagt, oh, darüber würde ich reden, darüber würde ich reden.
15 von 20 Aufbrüchen liegen hinter uns. Wir sind auf der Zielgeraden, fast schon. 5 liegen noch vor uns. Ich gucke der Andrea in die Augen. Hallo Andrea.
Hallo Stefan.
Du bist heute meine Gästin. Ich habe dir gestern das Mikrofon vorbeigebracht. Ich durfte staunen, wie viele handschriftliche Notizen du dir schon über die Flut Nummer 16 gemacht hast. Und wir springen direkt rein. Was hast du auf deinem Zettel stehen? Was hast du dir ausgedacht? Womit starten wir? Was hat die Flut 16 mit dir gemacht?
Also ich habe sie mir angehört und musste sie mir dann richtig anhören. Also die Flut ist kein Podcast für die Hunderunde. Der Aufbruch hingegen schon. Also ich finde das total nett, mir da die Aufbruch-Episoden anzuhören, weil ich auch sehr viel Podcast höre. Die Flut selber, die müsste man schon ein bisschen konzentrierter aufnehmen, weil das ist sonst so Berieselung, fand ich. Da ist dann beim einfachen Hören nicht viel hängen geblieben, beim Aufschreiben doch einiges und beim nachher Durchgucken noch viel mehr.
Als ich die Idee mit dem Aufbruch hatte, war es wirklich, hatte ich wirklich diese Fantasie und die hat sich bis jetzt überhaupt nicht bestätigt, dass ihr die Flut hört und irgendetwas voll hängen bleibt. So beim ersten Mal, bam, damit hat er mich erwischt. Wow, das geht mir ins Herz, das geht mir an die Seele oder das ist etwas, was mich triggert, was mich sauer macht oder fröhlich macht. Aber bisher sagen wirklich alle, so beim ersten Mal hören bleibt gar nichts hängen, dann bleibt gar nichts hängen und dann muss man sich wirklich konzentrieren.
Ich muss auch gestehen, als ich die erste Flut gehört habe, als ich gesehen habe, du hast einen Podcast rausgebracht, fand ich ja schon mega. Und dann gleich die erste Folge angehört und ich habe gedacht, was ist das? Das habe ich erst gar nicht verstanden. Was soll ich damit machen? Und mit der Zeit habe ich das dann wirklich verstanden. Und so finde ich das Konzept ja ganz toll.
Dann würde ich wir dann müssen ein Beispiel einem, bringen. Wir müssen
ich ein bringe Beispiel ein Beispiel. Genau. Und zwar ist das so mittig in der Flut 16. Da hast du gesagt, ich kann mich nicht mehr an das Bett oder das Zimmer erinnern, in dem ich die 4 Wochen in den USA im Schüleraustausch gelebt habe.
Ja. Ich war 1985 für 4 Wochen in Philadelphia zum Schüleraustausch. Davon waren wir, glaube ich, 2 Nächte in New York und 2 Nächte in Washington, der Vollständigkeit halber. Und das war eine Katastrophe für mich. Also da gibt's wirklich, es ist so viel schiefgelaufen. Ich bin in einer wirklich sehr doofen Familie gelandet. Ich habe mir die Hand verstaucht, ich habe eine Jacke verloren, mir ist die Kamera von meinem Papa runtergefallen, eine richtig gute Spiegelreflex und. Ich habe auch keinen Anschluss gefunden an die Gruppe. Aber ich kann mich tatsächlich nicht an das Zimmer erinnern, in dem ich geschlafen habe. Das ist mir irgendwann eingefallen, als ich darüber so nachdachte oder vielleicht die Geschichte schon einmal erzählt habe. Ich weiß nicht mehr, wie das Zimmer aussah, in dem ich geschlafen habe. Kann mich doch so schemenhaft an das Wohnzimmer erinnern der Familie, aber ich habe kein einziges Bild. Ich weiß nicht, wie das Bett aussieht, wie das Zimmer aussieht.
Wenn du so tief reingehst, ist das, weil der Trip so doof war, dass du das verdrängst oder einfach, weil die Erinnerung nicht mehr da ist?
Andere Geschichte. Mit dem Markus mit C, die Episode hast du, glaube ich, schon gehört, ne? Dem Querflöten-Markus und KI-Markus. Mit dem habe ich jetzt am Wochenende geschrieben, weil ich war im Schwarzes Café in Berlin frühstücken am Samstagmorgen. Und da war ich vor über 40 Jahren schon, weil ich nämlich mit Markus, wir waren beide Teenager, seine Schwester besucht habe, die in der Zeit in Berlin studiert hat. Mhm. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass es über 40 Jahre her ist und ich das noch ganz genau erinnere, wie seine Schwester mit uns da hingegangen ist und wie toll ich das fand, weil das ist auch wirklich ein sehr uriges und originelles Café und es ist immer noch so wie vor über 40 Jahren. Und dann antwortete Markus per WhatsApp, dass er sagt, das ist ja verrückt, es gibt so viele Sachen, an die ich mich überhaupt nicht erinnere und so weiter und du schreibst das jetzt gerade so bildhaft. Und das ist mir heute beim Hören eingefallen, weil ich weiß nicht mehr, wie dieses scheiß Zimmer aussah, dieses Bett aussah, in dem ich geschlafen habe, nicht mehr, wie die Wohnung aussah. Aber ich weiß noch von ist ja nochmal 10 Jahre eher gewesen quasi, wie wir im Schwarzen Café da saßen. Ich weiß noch, an welchem Tisch wir saßen.
Also ich war mit 13 in Bolton zum Schüleraustausch, mein erster Trip nach England, und ich hatte nur Heimweh. Ich hatte eine tolle Familie, ich hatte 2 Wochen lang nur Heimweh und habe beschlossen, ich werde nie wieder nach England zurückgehen. Das hat jetzt nicht so wirklich hingehauen. Aber ich erinnere mich an mein Zimmer und an dieses Bett, und ich erinnere mich, weil es Ostern war, an dieses riesen Schoko-Osterei. In England kriegst du zu Ostern diese mega Schoko-Eier. Das weiß ich auch noch.
Nee, ich habe keine Erklärung dafür, warum mir das entflöten gegangen ist. Aber ich habe wahrscheinlich auch in dem Haus nichts erlebt. Okay. Also nichts, wo ich jetzt assoziiere, wir haben da dauernd mit dem C64 dies gespielt oder wir haben abends irgendwelche Brettspiele gespielt oder, ja, geschweige denn mit irgendwem geknutscht oder sonst was.
No. Schade eigentlich.
Mm. Ja, sehr schade.
Das nächste, was ich total interessant fand und gut fand, ist, erst macht ihr euren Garten schön und dann setzt ihr euch vor den Fernseher.
Ja, die Flut ist manchmal sehr mahnend, manchmal sehr provokant. Er kommt mit erhobenem Zeigefinger daher, aber tatsächlich liegt mir das auch inne, dass ich genau sowas beobachte, dass sie alle jetzt, gerade jetzt in diesen Tagen wieder alle ihren Garten schön machen, aber nie drin sind. Und es gab ja auch die Folge mit Sandra, glaube ich, wo es darum ging, dass man Dinge mit Kunststoff überzieht, damit nichts drankommt. Und man diese Dinge eben die ganze Zeit nur durchs Kunststoff sieht. Aber ich habe heute Rasen gemäht mit meinem Sohn zusammen. Und vor einer Woche war ich im Garten und habe eine Menge an der Hecke gemacht. Und ich mache das auch gerne.
Es sieht ja auch schön aus danach. Mhm. Also das gefällt mir auch. Ich mähe bei uns auch den Rasen und ich habe da Gemüse eingepflanzt, Auberginen, Zucchini und alles. Ich habe da voll Spaß, wenn du siehst, wenn dann da was wächst und dann kommt schon eine ganz kleine gelbe Zucchini oder eine Gurke. Ich meine, kannst du dir ohne so viel Arbeit schneller im Laden holen, aber wenn es aus dem eigenen Garten kommt.
Ja, dann wenn du da sogar wirklich deine eigenen Früchte oder dein eigenes Gemüse züchtest, sowieso, weil du dann schaffst du ja was, aber du hast auch recht, manchmal ist auch einfach nur das Schönmachen ein total schöner Prozess.
Ja.
Oder das Rasenmähen und dabei gute Musik zu hören, auch einfach ein bisschen, ne, ein bisschen körperliche Arbeit, die gut tut. Aber das, was du da zitiert hast, geht schon eher darum, dass das unfassbar viel Zeit, also geh doch mal hier, wenn sie da alle an der Tankstelle sind, mit den Autos da durch die Waschanlagen fahren und die knien vor ihren Autos, um ihre Felgen zum Glänzen zu bringen. Das kann nicht richtig sein, denke ich manchmal.
Aber das, was ähnlich ist, ist auch, dass man Sachen behält for best. Man kauft sich Klamotten und zieht die nicht an, weil for best, wir haben diese Diskussion öfter. Man kauft einen guten Rotwein oder so, aber den trinkt man a special occasion. Und ich denke immer, ey, genieß es doch heute, weil vielleicht ist diese special occasion eigentlich gar nicht mehr da. Es sei denn, man hat einen Grund, warum man was Besonderes kauft und weiß, man trinkt das zu einem Hochzeitstag oder so. Aber for best finde ich immer, nee, man soll jetzt die Klamotten tragen und jetzt das genießen, jetzt schick aussehen und das nicht nur behalten für eventuellen Ball, auf den man eh nicht geht.
Und die meisten Menschen sind eh schon tot. Kommt in der Episode 16 vor. Ich habe es eben auch nochmal gehört, ja.
Angemarkert. Die meisten, das ist ein total richtiger Satz. Ist so.
Ja. Und ganz viele von denen sind komplett forgotten, ne? Weil sie, es gibt keine Dokumente mehr, also sobald sich ja niemand mehr an dich oder mich erinnert und nichts mehr an uns erinnert, weil wir nicht irgendeine Symphonie geschrieben haben, ein Buch geschrieben haben und keiner mehr von uns erzählt, so wie wir nicht mehr von unseren Urgroßeltern erzählen, sind sie tatsächlich, als wären sie nie da gewesen.
Es gibt lustige Geschichten, die habe ich meinen Kindern auch erzählt von meinem Opa, der, das ist echt eine lustige Geschichte, der hatte irgendwas mit dem Knie und wir waren auf einer Hochzeit, 4 Cousinen zusammen, meine Schwester und ich, meine Cousine und ihre Schwester, und wir haben dann erzählt, was Opa uns erzählt hat über dieses kaputte Knie, und ich habe gesagt, ja, da ist noch eine Kugel drin vom Krieg, und dann fingen die anderen 3 Mädels an zu lachen und dann sagte meine Schwester, nee, der hatte kein Knie mehr. Und dann finden die anderen beiden an zu lachen. Nein, nein, der hat ein Holzbein. Der hatte uns allen 4 eine andere Geschichte erzählt.
Nein.
Und die 4. sagte, Susan sagte dann, das ist der hat ein steifes Knie gehabt. Und wir wissen bis heute nicht, welche Geschichte hier stimmt. Ich durfte die Kugel anfassen, aber ich glaube nicht, dass der eine Kugel im Knie hatte. Aber das ist die Geschichte, die ich meinen Kindern auch schon erzählt habe von ihrem Groß-Opa.
Wie herrlich.
Opa. Und wie, vielleicht erzählen sie das weiter, aber da bleibt es dann stehen.
Aber wie humorvoll. Also wie humorvoll dieser Mann ist.
Ja, der echt, war super humorvoll, ja. Mhm. Lustiger Opa. Was hältst du denn von Geisterbahn?
Langweilig.
Nein.
Ich habe viel zu viele Filme gesehen, die schlimmer sind, als jede Geisterbahn sein könnte. Das schockt mich nicht.
Ich war früher mit meinem Opa in meiner Geisterbahn, bin dann nach Hause gekommen und habe mich so gegruselt, dass ich abends immer gesagt habe, ich gehe da nie wieder hin. Ich habe mich so gegruselt. Und am nächsten Morgen stand ich bei meinem Opa wieder vor der Tür. Gehen wir wieder in die Geisterbahn. Der mit dem Knie.
Ja. Also als Kind fand ich die natürlich auch gruselig. Ja, schon, aber heute, nee. Abgesehen davon ist es auch alles viel zu teuer.
Das ist wohl wahr, Mann. Aber ihr geht ja gerne auf Liborien. Was trinkt ihr dann immer? Oder ist das der Weihnachtsmarkt?
Das war Gin. Weihnachtsmarkt war Eierpunsch.
Eierpunsch. Ja.
Und auf Libori vor einigen Jahren habe ich Gin Tonic kennengelernt und lieben gelernt. Trinke ich aber mittlerweile fast auch nur noch auf Libori. Ja, sehr lecker.
Okay, na, wir lieben Gin Tonic. Ist sehr schön, auch kann man gut draußen Getränk. Sitzen vorm Haus.
Ja. Kann man auch gut dosieren, ne? Weil man kann mal ein bisschen Gin oder man kann sich ein bisschen stärker machen, je nachdem, was man für eine Laune hat. Und langsam angehen.
Vor dem Podcast. Ja, hier, Kinder, wir können euch nur Geschichten von früher erzählen, denn die aus der Zukunft haben wir noch gar nicht erlebt.
Frag mal was.
Okay, was ist mit der Gegenwart? Träume der Zukunft? Sehr pessimistisch, das habe ich mir dazu aufgeschrieben.
Oh, findest du pessimistisch?
Ich fand das so ein bisschen, man kann auch von der Gegenwart erzählen, man kann auch in der Zukunft träumen und das heute erzählen, was man sich so in der Zukunft vorstellt. Man kann nicht die Zukunft erzählen, weil sie ja noch nicht passiert ist, aber man kann von der Zukunft träumen und die Gegenwart erleben.
Oder Perspektiven zeichnen, klar. Ich bin so ein Geschichtenonkel, ne? Also ich kann einfach nicht durch meinen Heimatort fahren mit meinen Kindern im Auto, ohne ihnen jedes Mal zu erzählen, dass das die Kirche ist, in der der Pastor mich K.O. geschlagen hat und so. Und sie rollen einfach schon mit den Augen. Und manchmal hole ich auch gar nicht mehr Luft, um zu erzählen, weil ich denke, okay, ich habe, glaube ich, alles erzählt. Und vielleicht wollte ich mich damit ein bisschen reinwaschen als mit der Aussage, es tut mir leid, wenn ich euch immer Geschichten von früher erzähle, ich habe keine anderen.
Okay, ja, das macht Sinn. Ja. Dann ist es nicht sehr pessimistisch.
Nee, war es ist dann eher so ein bisschen Ausrede oder so ein bisschen erklärend gemeint.
Wie siehst du das denn, in der Gegenwart zu leben, wenn ich jetzt zum Beispiel, eine gute Freundin hat mir gesagt, ich müsste mehr in der Gegenwart leben, statt dass ich jetzt schon daran denke, dass ich gleich vielleicht noch das Essen kochen muss. Sondern jetzt bin ich ja hier, jetzt nehmen wir einen Podcast auf, jetzt soll ich das hier genießen, was wir machen, ohne nach vorne zu denken. Einfach jetzt leben. Machst du das bewusst? Machst du das gar nicht?
Nein, ich glaube, also ich mache es nicht bewusst. Ich bin eher so, also dass ich so im Hier und Jetzt bin. Und die Freundin von meiner Mama, die hat immer gesagt oder sagt immer, was interessiert mich heute, wo morgen mein Auto steht, und hat sich dann eben noch ein Bier bestellt. Ist auch hängen geblieben, ist auch einfach eine schöne Haltung. Aber natürlich, ey, wenn du ein Haus hast oder eine Familie und Kinder oder eine Firma oder einen Körper, natürlich Partnerinnen und Partner. Also wir können ja einfach nicht sagen, scheiß auf das, was gleich ist. Also, aber wenn du weißt, keine Ahnung, heute Abend um 20 Uhr habe ich allen versprochen, ihnen eine leckere Pizza zu machen. Ja, dann weißt du, dass du bis 20 Uhr da nicht dran denken musst.
Genau.
Also genau, du musst dir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, weil der Teich ist fertig oder das Zeug liegt, steht da schon, und du weißt auch, dass dir niemand böse ist, wenn es 7:45 wird, und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob der Plan aufgehen wird, wenn er denn gut geplant ist.
Das ist wahr, aber es ist auch die Tatsache, dass man das jetzt genießen soll. Ich glaube, das ist das, was meine Freundin mir sagen wollte, dass wenn ich, da es jetzt wirklich tagtäglich zweimal ist, ich auf Hunderunde gehe, dann bin ich ja draußen, dann soll ich das genießen. Und nicht gleich in Gedanken schon weiter sein, was danach alles gemacht werden muss oder was danach alles ansteht, sondern genieß doch einfach das, was jetzt ist.
Das ist schön, das Thema.
Finde ich
also
auch.
Also genieß deinen Hundespaziergang ist ein genauso sinnvoller Appell wie: Geh raus, erkälte dich nicht und fall nicht hin. Also sich aktiv nicht zu erkälten und aktiv nicht hinzufallen, ist super, super schwer. Und etwas zu genießen aktiv, obwohl man vielleicht gerade über irgendetwas nachgrübelt, ist eben auch schwer. Also du kannst eigentlich ja deine eigene Gemütslage, geschweige deine Emotionen, kaum so richtig, ja, mach dir keine Sorgen, Schatz, wird schon und so. Also wenn du dir Sorgen machst, machst du dir eben Sorgen. Sei doch nicht traurig. Wieso bist du denn jetzt so wütend? Also das bringt nie was, ne? Also könntest du den Rat, den Tipp oder den Appell deiner Freundin ja eher so verstehen, dass du sagst, okay, das ist ganz oft Pflicht, was ich hier mache mit dem Hund. Ich grübel dabei auch über das, was da ist. Was kann ich daran ändern? Also was kann ich auch im Außen ändern, dass es zum Genuss wird? Zum Beispiel Podcasts hören. Also wenn du sagst, durch einen Podcast wird daraus ein genussvollerer Moment, höre Podcasts. Wenn es mehr Genuss wird dadurch, dass du in meinem Fall vielleicht schneller läufst und daraus ein Jogging machst statt eine Wanderung, dann jogg eben.
Ja.
Mit oder ohne Musik. Oder vielleicht auch die Gegend, wo du hergehst. Oder die Uhrzeit, wann du losgehst. Oder dass du jemanden mitnimmst. Also wie kannst du selber dazu beitragen, dass es ein genussvoller Moment wird? Du kannst ja nicht einfach sagen, das, was du bis jetzt langweilig findest, musst du jetzt ab jetzt genießen. Das geht.
Das nicht, aber ich meine dieses Bewussterleben, dass ich die Hunderunde finde ich ja immer nett. Aber ich erwische mich auch oftmals dabei, dass ich das jetzt mache und aber schon in Gedanken in der Zukunft bin. Was noch alles ist, statt dass ich jetzt bewusst das erlebe, was ich jetzt gerade mache. Weil das, was danach kommt, kommt sowieso.
Meines Wissens, so habe ich es gelernt, ist die Zen-Meditation, also die Meditation aus dem Buddhistischen ja so, dass man in dem Moment meditiert, indem man das, was man tut, ausschließlich tut. Also, wenn du eine Hunderunde machst und du gehst mit deinem Hund und machst nichts anderes, als mit deinem Hund zu gehen, dann ist es meditativ.
Okay.
Das ist dann Zen. Ja, Zazen, das Sa davor, habe ich gelernt, ist das Sitzen. Also Zazen ist das Sitzen in der Stille. Und das ist dann meditativ, wenn du nur sitzt. Und so kannst du, da gab es ja auch diese Bücher, Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu reparieren. Also du kannst auch meditativ ein Motorrad reparieren, wenn du eben dein Motorrad reparierst und ausschließlich gerade im Moment dein Motorrad reparierst und keine Musik dabei hörst und singst. Und ich habe lange meditiert und viel meditiert. Habe das ein bisschen kennengelernt und habe gelernt, weil wir können unsere Gedanken ja nicht anhalten und du kannst auch die Gedanken beim Spazierengehen mit der Hunderunde eben nicht direkt steuern. Was du aber machen kannst ist, und das funktioniert, du stellst dir vor, dass der Gedanke, den du jetzt gerade hast, oh hoffentlich heute Mittag Auto, Werkstatt oder was auch immer, dass du den Gedanken wie einen roten Luftballon in deinem Kopf vorstellst und den lässt du nach oben steigen. Und zwar aus deinem Kopf heraus. Dieser Gedanke ist jetzt gedacht, ich brauche ihn nicht mehr. Und dadurch, dass du darüber nachdenkst, bist du nicht mehr bei dem Auto in der Werkstatt und plötzlich merkst du, dass von unten ein grüner Ballon nach oben kommt und denkst, ah, heute Abend um 17 Uhr ist ja Laufrunde oder ich muss ja Bruce noch sein Pausenbrot für das Kneipenquiz oder sowas schmieren. Und dann kommt der Gedanke, dann sagst du, okay, der Gedanke ist gedacht, ich lasse den auch wieder wie ein Ballon nach oben steigen. Und das kann man tatsächlich üben.
Okay.
Und dadurch kommt so ein Gedankenflow und der sorgt zumindest dafür, dass du nicht die ganze Zeit auf einem Gedanken festbeißt oder dich im Gedankenkreis. Das kann man trainieren.
Das finde ich richtig gut, so das Bildliche, wie du das beschrieben hast. Weil ich habe mal versucht, ich habe mal versucht zu meditieren und habe das Video geguckt und habe mir die Kerze angemacht und saß allein im Zimmer und keiner hat mich gestört. Und ich habe echt nur gedacht, wann ist das jetzt durch? Es ging nicht. Konnte ich nicht. Aber vielleicht bin ich zu sowas auch zu hibbelig. Ich finde auch Yoga nicht so meins.
Aber gerade so, ich meine, ich bin ja auch so ein hibbeliger Typ, da sind wir uns, glaube ich, auch gar nicht so fremd. Gerade dann ist eben das Sitzen in der Stille, das ich zum Schluss dann 30 oder sogar dann 45 Minuten gemacht habe, echt voll Hölle. Aber eben auch wirklich wirksam. Wenn du aber meditierst, um zu entspannen, ist das keine Meditation mehr, weil du meditierst ja zu entspannen und nicht um zu meditieren.
Ja,
sondern man meditiert wirklich tatsächlich einfach, um in die Stille zu kommen. Weil das ist dann die Meditation, in dem Moment, wo du in der Stille sitzt. Und ich habe es kennengelernt, genau wie Yoga, ich habe das alles genossen und habe dann aber das Laufen wieder intensiviert und ich sage, heute ist das Laufen meine Meditation und mein Yoga. Wenn das irgendwann nicht mehr so richtig gut geht, würde ich zurückgehen zum Yoga und wenn das nicht mehr geht, dann setze ich mich in die Stille.
Und ich glaube, ich habe die, auch wenn es etwas stressig ist mit unserem, aber die Hunderunde ist für mich schon tut mir gut. Das ist jetzt nicht Meditation, auf keinen Fall, aber es tut gut, rauszukommen, es tut gut zu gehen, es tut gut, einfach in der Natur zu sein.
Das ist ganz nah dran an Meditation. Also mach's nicht kleiner, das ist ganz nah dran. Und deine Freundin ist bestimmt auch eine richtig gute Freundin, wenn sie sagt, ey, versuch das mal so zu machen, dass du da nicht schon die ganze Zeit drüber nachgrübelst, was war gestern, was ist gleich, sondern dass du sagst, ich bin jetzt hier mit meinem Hund und das ist erstmal unumstößlich und von hier aus kann ich jetzt sowieso nichts mehr ändern von dem, was noch kommt. Also jetzt ändere ich in diesem Augenblick nichts. Also ist eigentlich alles, was du nur machst, ist Gedankenkreisen.
Ja. Und es ist eine ganz, ganz liebe Freundin.
Offensichtlich, ja.
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 Alles fängt mit A an, auch alle Ausnahmen. Die meisten Menschen sind eh schon tot. Was ist eigentlich die beste Körperhaltung bei einem Absturz in einem Aufzug? Vorne ist die Schlange kürzer. Kinder, wir können euch nur Geschichten von früher erzählen, denn die aus der Zukunft haben wir noch gar nicht erlebt. Erst macht ihr euren Garten schön und dann setzt ihr euch vor den Fernseher. Ich kann mich nicht mehr an das Zimmer und Bett erinnern, in dem ich in den 4 Wochen während des Schüleraustauschs in Philadelphia geschlafen habe. Mit dir schwärme ich so gerne. Ich glaube, dass so viele von der Musik von ganz früher schwärmen, das liegt daran, dass es da noch kein Zimplirett gab. Den Machtkampf zwischen Eltern und Kind gewinnt immer das Kind. Immer. Ich werde fliegen.
Wie kommst du darauf, die beste Körperhaltung in einem Absturz eines Aufzuges? Ich würde mich hinsetzen.
Die Frage, wie kommst du darauf, kriege ich ja öfter gestellt. Und das Einzige, was ich in jeder Antwort unterbringe, ist, ich glaube, mittlerweile habe ich eine gewisse Wachheit für solche Gedanken. Ne? Und das ist, ich weiß mal, dass ich einen Beitrag geschrieben habe, einen Blogbeitrag über Brace Brace Safety Position. Das steht auf diesen Dingern im Flieger, dass man eben, was für eine Körperhaltung man einnehmen soll, wenn ein Flugzeugabsturz droht. Darüber habe ich mal etwas länger geblockt. Und vielleicht kommt es daher. Aber die Idee, was die richtige Körperhaltung ist, wenn ich in einem abstürzenden Aufzug bin, ist natürlich...
Was würdest du denn spontan sagen? Was würdest du machen? Ich würde mich hinhauen.
Fuck it.
Und so festhalten.
Also wenn er wirklich fällt, dann setzt du dich ja nirgendwo mehr hin, weil du kommst ja gar nicht mehr auf den Boden. Du bist ja dann in der Schwerelosigkeit mit den anderen.
Okay. Ich würde es trotzdem versuchen. Ich würde mich, da sind doch immer solche Geländer, wo man sich festhalten kann. Dann würde ich mich da drunter drücken, dass ich mich, also ich habe das wirklich durchdacht, ne? In diesem Aufzug war ich jetzt lange.
Dann muss ich dir sagen, ich glaube, das ist eine totale Scheißidee, weil in dem Moment, wo das Ding unten aufkracht und du bist ja schon auf dem Boden, hast du überhaupt keine Pufferzone mehr. Ja. Wenn du aber oben bist, dann hast du ja immer noch so 2-3 Meter zwischen dir und dem schon aufgeknallten Aufzug. Um eventuell nochmal, das ist natürlich scheiße, wenn du noch eine Kugel aus dem Zweiten Weltkrieg im Knie hast.
Das ist Mist. Oder ein steifes Knie.
Oder ein steifes Knie.
Oder ein Holzbein. Ja. Wir wissen es nicht.
Dein Großvater oder Opa hätte da große Schwierigkeiten gehabt, ja.
Ja, der hätte sich nicht hinhauen können.
Ja.
Das ist wohl
wahr. Ich glaube, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, du solltest über den anderen Menschen sein.
Wenn einer mit mir im Aufzug ist, ne?
Ja. Damit die eventuell, ich meine, das ist dann du wieder doof für die, aber...
Kommt auch ein bisschen Verlust ist immer dabei, ne?
Ja, ja.
Was ich süß fand, vorne ist die Schlange kürzer.
Vielleicht hören sich ja so viele diese Episode nicht an. Ich drängel wirklich gerne vor.
Das ist nicht British.
Nee, das ist nicht British. Aber ich war ja zum Beispiel lange mit Dauerkarte beim SCP, eben Dauergast und ich bin immer an der Schlange entlang gegangen und habe mir dann irgendwelche Leute ausgesucht, ziemlich weit vorne aus der Schlange, die sehr sympathisch aussahen und dann bin ich hingegangen und habe, hi, da seid ihr ja. Und dann habe ich mich dazugestellt und haben die mich angeguckt und so und dann haben die mich angeguckt und habe ich gesagt, wisst ihr nicht mehr? Und dann, und dann hat man 2-3 Sätze gewechselt und dann war man in der Schlange.
Okay, bist du dann auch einer, wenn du 2 Spuren auf der Straße hast, und nur rechts fährt geradeaus und links weißt du ganz genau, das ist Linksabbieger und du willst geradeaus fahren, dann fährst du so lange vor, bis du dich rechts reindrängeln kannst?
Reindrängeln ist doof, weil das irgendwie, gerade vor allen Dingen auch im Straßenverkehr, ist es ja ein bisschen heikler als in der Fußgängerschlange, weil da ist ja dann eventuell auch eine etwas höhere Unfallgefahr. Aber wenn ich sehe, also Reißverschlussverkehr ist eben Reißverschlussverkehr. Aber ich fahre dann nicht bis nach vorne, bis ich dann da irgendwie in dem gestreiften Feld bin oder so. Also nicht frech.
Okay.
Nicht sehr frech, sondern vielleicht ein bisschen frech. Ja.
Okay. Eieiei, da kommen wir nicht zusammen.
Nein?
Nein, ich bin wirklich, was das angeht, also ich stehe Schlange. Und ich kann auch sehr ordentlich in der Schlange stehen bleiben.
Glaube ich.
Aber wenn du jetzt im Supermarkt bist und du hast eine lange Schlange und plötzlich sagen sie, wir öffnen Kasse 4, dann ja, rennen die ja von hinten sofort zu Kasse 4, ne?
Nee, ich. Weil ich gucke ja die ganze Zeit, Kasse 4 ist leer. Und dann achte ich ja die ganze Zeit darauf, dass Kasse 4 und dann bin ich, also ich schub's ja niemanden zur Seite, ne? Und ich wende keine körperliche Gewalt an, aber es ist schon so, dass ich die leeren Kassen schon im Blick habe und gerne der Erste oder des Weiteren eine leeren Kasse wäre. Ich lasse aber auch immer Leute mit einer Salami immer vor, wenn ich einen vollen Einkaufswagen habe. Ich bin dann, glaube ich, sehr rücksichtsvoll und achtsamer Bürger. Das schon.
Hast du das schon mal gehabt, dass hinter dir eine Dame ist, ältere Dame, die nur zwei Sachen hat und guckt dich mitleidig an und du sagst, ja klar, einmal vorgehen und plötzlich zieht die einen Trolley hinter sich her.
Nein, wie geil. Aha.
Hatte ich schon im Markkauf. Da habe ich auch gedacht,
würde ich ihr direkt High Five anbieten, das dreist. Ist ja sehr pfiffig.
So eine kleine Person. Aber nochmal auf die Kasse zurückzukommen, wenn ich jetzt vor dir stehe mit meinem Wagen und du stehst hinter mir und Kasse 4 macht auf, du ziehst an mir vorbei, so schnell kann ich gar nicht, würdest du mich dann trotzdem nochmal vorlassen und sagen, ey, warst doch gerade auch vor mir?
Ja, das ist gut. Also okay. Ich weiß ja, dass ich eventuell damit 5, 6, 7 Plätze gut mache und nein, also es geht eigentlich daran, darum würde ich sagen, dass ich mir selber versuche, so schnell wie möglich dran zu kommen, aber jetzt nicht, um unmittelbar jemanden zu benachteiligen. Das ist natürlich, wenn ich natürlich bei der Fußballschlange vordränge, ist natürlich so, dass alle einen Platz nach hinten rücken. Also ich komme da so rein moralisch nicht sauber raus. Ne?
Ja.
Ich komme da nicht ganz so sauber raus. Aber wenn man einmal begriffen hat, dass die Schlange vorne kürzer ist, kann man eigentlich gar nicht mehr anders.
Ja, aber ich stehe trotzdem ganz artig Schlange. Das habe ich gelernt. Also das ist ja wirklich das Schöne in der Zeit in Großbritannien, dass die wirklich Schlange stehen. Die würden nicht drängeln. Die würden nie. Also das ist wirklich, das weiß ich zu schätzen. Oder Türen aufhalten. Die halten Türen auf. Wunderschön. Also ich dränge, das sehr schön.
Ja, ich dränge auch wirklich ja gar nicht. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen Sorge, dass ein falsches Wörtchen entsteht. Ne? Ja, das muss ich ein bisschen.
Jetzt schneidest du das raus. Ne? Ich bin eigentlich kein Dränger.
Nein, tue ich gar nicht. So beim Bäcker oder so würde ich nie im Leben, also so, ne, oder auch im Markov würde ich mich nie vordrängeln. Also wenn so versuchen, an denen vorbeizukommen, das wäre nicht meine Art. Aber wenn eben 500 Leute meinen, sie müssten sich für ein Konzert oder so in einer ganz langen Schlange hinten anstellen, dann gucke ich doch erstmal, ob vorne eine Lücke ist.
Ja, oder du machst dir die Lücke. Ne? Wunderbar. Simply Red. Was hältst du von Simply Red?
Sie kommen mindestens das dritte Mal zur Sprache. Aber du hast ja schon ein paar Episoden gehört. Ich weiß gar nicht, wofür sie stehen, aber ich finde sie fürchterlich.
Ja, dass so viele Leute von der Musik von ganz früher schwärmen, liegt daran, dass es da noch kein Simply Red gab.
Ja.
Das ist ganz schön direkt.
Ja, das ist ganz schön direkt. Und das ist natürlich into the face derjenigen oder in the face derjenigen, die voll Simply Red-Fan sind und alle ihre Platten haben. Man kann ja genauso gut, wie man eben seine Lieblingsbands oder Lieblingsmusik hat, kann man ja auch, soll ja auch jeder seine Band haben, die ja wirklich sagt, boah, ist das ein Murks und das ist bei mir Simply Red.
Ja, Simply Red nehme ich jetzt mal so an. Also ich bin jetzt weder Fan noch mag ich sie gar nicht. Aber ich sehe da schon, ich kenne da auch einige, wo ich sage, oh Gott.
Ja, und Simply Red hätte es einfach auch gar nicht geben müssen, so sozusagen. Den ganzen Fans sei die Musik gegönnt. Ich will gar nicht ranten oder so, aber ich brauche es echt wirklich überhaupt nicht.
Aber ich fand den Spruch gut. Was ist mit dem Machtkampf zwischen Eltern und Kind? Gewinnt immer das Kind.
Ja, das ist eine feste Überzeugung, die ich in meinem Leben eingesammelt habe durch Gespräche, durch Erfahrung, durch den Austausch, vielleicht sogar durch Bücher und Blogbeiträge, durch alles, was ich angesammelt habe. Und habe da eine einen Blick auf die Kinder oder für die Kinder und einen Machtkampf mit Kindern einzugehen, ist Strunzendorf.
Aber den machen wir doch automatisch, oder nicht? In der Erziehung.
Ja, ja, klar. Ja, ja, darauf bezieht sich ja, ja.
Ja.
Ich habe jetzt ein bisschen rumgeschwafelt. Hast du schon mal einen Machtkampf, das ist natürlich auch eine sehr persönliche Frage, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du schon mal einen Machtkampf gegen eins deiner Kinder gewonnen hättest. Das wollen wir auch, deswegen stelle ich sie gar nicht erst.
Aber da müsstest du mal gucken, was ein Machtkampf ist. Ist das die Tatsache, dass bei uns zum Beispiel wird oben nicht gegessen? Und jetzt ja, würde genau. mal ein Kind eine Tüte Chips mit nach oben nehmen. Dann hat man ja schon so eine Situation, wo man sagt, okay, den Kampf kämpfe ich jetzt. Also sage ich dem Kind, das darfst du nicht, egal welches Alter. Sagen wir mal, das Kind ist 12. Du darfst jetzt die Chips nicht oben essen, dann gibt es einen Aufstand. Und am Ende gewinnst du, weil du die Tüte Chips jetzt nach unten nimmst. Aber eigentlich hast du nicht gewonnen, weil die Stimmung ist dahin.
Okay, ich habe es mir überlegt, jetzt kommt der Theorieteil. Der Theorieteil geht folgendermaßen. Das ist wirklich, ich glaube, das wird dir gefallen und vielleicht auch allen, die jetzt zuhören, gefallen.
Okay.
Ich habe vor 2 Jahren die Eskalationstheorie kennengelernt, indem mir das jemand erzählt hat, so wie ich es jetzt dir und euch erzähle. Und mir ist es so vorgestellt worden, dass wenn es anfängt zu eskalieren, oder Eskalation findet in 9 Stufen statt, in jeweils 3/3. Ziemlich weit unten in den ersten Stufen kommt zum Beispiel, man sucht sich Verbündete. Hast du das auch gerade gehört, was der gesagt hat oder so? Übrigens, meine Mutter findet auch, dass die Schuhe nicht stehen und so. Da hört man, da holt man sich Verbündete.
Ja.
Und so weiter. Und in den ersten 3 Stufen können wir beide, wenn es zwischen uns beiden eskaliert, mit ein bisschen Besonnenheit das Ding auch wieder einfangen und es regeln. Ab der 4. Stufe geht es nur noch mit fremder Hilfe. Ja, dann hat man entweder sowas wie einen Mediator oder einen guten Freund oder ja, oder du streitest dich mit einem deiner Kinder und dein Partner, deine Partnerin geht dazwischen und versucht eben zwischen euch zu vermitteln, weil ihr beide schon irrsinnig seid in euren Positionen und anfangt, die nächsten Stufen zu zünden. Kann man auch ganz gut nachlesen. Ab der 7. Stufe gibt es kein Zurück mehr.
Okay.
Dann ist es eigentlich nur noch mit ganz, ganz, ganz viel Mühe oder mit ganz viel Diplomatie zu retten, aber eigentlich nicht mehr. Und irgendwann kommt die 9. Stufe und die 9. Stufe ist, das ist mir vollkommen scheißegal, wie ich hinterher aussehe, aber den mache ich tot. Kurzum, der gemeinsame Untergang ist der Titel der neunten Stufe. Dir ist vollkommen egal, ob du danach bankrott bist, ob du selber wirklich körperlich sonst wie geschädigt bist und so weiter. Du willst, dass der andere kaputt ist. Und der Schluss aus der Theorie ist, dass wenn es anfängt zu eskalieren, man immer Richtung Deeskalation arbeiten muss. Immer. Weil man will auf gar keinen Fall Stufe 9 erreichen. Eigentlich schon gar nicht Stufe 7, weil es gibt kein Zurück mehr. Und daraus geschlossen, und das habe ich gerade erinnert, als wir darüber gesprochen haben, habe ich dann irgendwann überlegt, wenn es zwischen mir und meinen Kindern, zwischen dir und deinen Kindern, zwischen jemandem und dessen Kindern eskaliert, und es geht auf den gemeinsamen Untergang runter. Dann gehst du und deine Kinder unter und das gewinnt das Kind. Ja, weil wir wollen einfach nicht dafür sorgen und dazu beitragen, dass unsere Kinder untergehen. Wir würden uns vielleicht selber noch opfern oder sonst was, aber am Ende würden wir doch immer noch diesen einen Schritt nach hinten gehen und sagen, das wollten wir nicht.
Ja, ist wahr.
Ja. Beim gemeinsamen Untergang mit uns und den Kindern, weil wir es mit verursacht haben oder so, wären
wir die Verlierer. Haben wir sowieso verloren, wir die Verlierer. Ja, absolut. Ja. Aber ich finde ja die 9 Stufen, finde ich schon spannend. Sehr gut. Finde ich richtig gut. Wow.
Schön, da freue ich mich jetzt auch dazu, dass du das quasi aus mir rausgekitzelt hast und wir vielleicht damit auch ein Takeaway für die Zuhörenden hier hinterlassen. Machen wir noch eins.
Eins noch.
Ja, komm, ich wollte gerade sagen, wie vorbereitet du bist.
Ja, ich habe es doch hier liegen.
Herrlich.
Hake immer ab. Mit dir schwärme ich so gerne. Alles fängt mit A an, auch alle Ausnahmen.
Da sind aber 2.
Sind das 2? Ich habe es mit einem. Okay. Beide.
Das zweite ist eins dieser Wortspiele, ne? Alles fängt mit A an, auch alle Ausnahmen.
Mhm.
Das okay, stimmt eben wie, einfach.
Wie der G-Sketch von Hans Erhardt, ne?
Wieder, ja. Haben wir ja. Gesäß getroffen.
Ja, ich noch. Gerade Gewürzgurke gegessen.
Wunderbar. Das andere war nochmal, mit dir schwärme ich so gerne.
Mit dir schwärme ich so gerne.
Na guck, das ist doch etwas, das steht im Widerspruch zu den Geschichten. Liebe Kinder, wir können euch nur Geschichten von früher erzählen, weil die anderen haben wir noch gar nicht erlebt. Aber gemeinsam zu schwärmen, zu sagen, ey, guck mal, wenn wir den Garten erstmal schön gemacht haben, dann können wir den ganzen Abend dann nach Tatort gucken.
Wunderbar. Lifehack. Ne?
Genau. Oder wie schön doch das Konzert war. Oder mein Gott, war denn die Lasagne oder Spaghetti Carbonara, ich habe es vergessen, nicht total lecker.
Die Spaghetti Carbonara.
Ja.
Anscheinend
kennst du, mega. Kennst du nicht Menschen, mit denen du, wenn du anfängst zu schwärmen und sie sitzen dir gegenüber und eure Augen leuchten sich gegenseitig an, weil man, weil man mit diesen so wunderbar schwärmen kann?
Oh ja, über gewisse Trips nach New York immer.
Ja.
Stundenlang.
Genau, und immer wieder. Und
Wird nie langweilig.
Aber auch über kleinere Sachen. Also wo man auch über kleinere Sachen schwärmen kann. Also man muss nicht in New York gewesen sein, sondern, oder? Du guckst mich jetzt so skeptisch fragend an.
Ja, weil die, das ist so eins, was wir gemeinsam haben, was wir so toll finden, wo auch wohl jeder hier weiß, dass ich da ein voller Fan bin. Und wenn wir dann zusammensitzen und von ehemaligen Trips schwärmen und uns überlegen, wo wir vielleicht nochmal hinwollen. Also ich schwärme schon gerne darüber oder davon. Vielleicht könnte ich auch davon schwärmen, das tue ich aber auch, seitdem wir die Bank und die Stühle draußen im Vorgarten haben. Schon ein paar Jahre sitzen wir immer zu zweit gerne da und trinken tagsüber einen Espresso. Und das genießen wir. Das ist so was Schönes, was wir machen können. Draußen zu sitzen, 10 Minuten, davon schwärme ich regelmäßig, weil wir das regelmäßig machen können.
Und wenn ihr da zu zweit sitzt und dann einfach sagt, wie schön das ist, dass wir die Bank hier hingestellt haben.
Das sagen
dann ist
wir.
Das ja. Dann ist das ja schon das Schwärmen, ne?
Ja, genau. Ja. Siehst du, da haben wir die kleineren Sachen. Ja.
Doch noch was gefunden.
Ach, nicht immer nur große.
Ja, Flügel irgendwann heißt die Folge, die wir jetzt gerade besprechen. Und ich habe sie tatsächlich Eddie Vedder und Pearl Jam zugeschrieben. Als Danke in den Shownotes, um festzustellen, als ich dann irgendwann im Fitnessstudio war, dass es aber Radiohead waren, die das in ihrem Lied untergebracht haben. Und ich dachte, es wäre aus Given to Fly, aber es ist von Radiohead. One day I'm gonna grow wings, a chemical reaction.
Auch was ich mir mal wieder anhören sollte.
Mhm.
Ja, da habe ich das gar nicht aufgegriffen, weil du hast auch gesagt, eines Tages werden mir Flügel wachsen. Flügelwunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit oder dass man einfach mehr erleben kann, mehr sehen kann?
Mhm. Einfach nur um, das ist so reingefühlt in ein Lied. Also nicht so. Und dann denke ich, ja, das ist ein schönes Bild. Und in meiner Fantasie ist das eher so, eine weitere Dimension. Man kann sich dann eben dreidimensional bewegen. Man ist nicht über den Dingen und man ist auch nicht frei. Aber man kann sich dann nochmal in eine weitere Dimension entfalten.
Ja, ich habe da gleich dran
Transformation,
gedacht.
Transformation.
Ja, als ich auszog von zu Hause nach dem Abi. Meine Schwester ist schon ausgezogen und dann habe ich meine Mutter getroffen und habe gesagt, sag mal, Mama, ist das nicht schwer für dich, dass ich jetzt auch gehe? Und sie hat mich nur angehört und gesagt, nee, Vögelchen muss man fliegen lassen.
Genau.
Und das fand ich so schön. Ob sie es ernst meinte, weiß ich nicht. Ob es ihr schwer fiel, weiß ich nicht. Aber das ist ein Satz, der ist immer noch drin. Vögelchen muss man fliegen lassen.
Und dann kannst du dich eben entfalten.
Mhm.
Frei entfalten, weil du musst nicht immer irgendwie so gucken, ne? Ist Mama damit einverstanden, wenn ich meine Chips mit nach oben nehme, sondern ich mach's einfach mal.
Genau.
Aber muss dann eben auch selber saugen. Und und ich glaube, ich werde fliegen, ist auch das letzte Zitat dieser Flut. Ganz zum Schluss sage ich's. Werde fliegen. Ja.
Ja.
Aber es ist nur Musik.
Aber manchmal ist Musik auch genau das Richtige.
Manchmal ist auch Musik genau das Richtige, ja.
Ja. Sehr schön.
Komm, wir haben über leckere Getränke gesprochen, die wir jetzt gleich trinken können. Wir können Musik hören, du könntest mal wieder Radio hören. Ihr könnt euch auf eure Bank setzen vor eurem Haus. Es ist gerade um eine Ecke her, dass du mich in der Eisdiele angesprochen hast. Jetzt haben wir hier gesessen und jetzt haben wir es schon hinter uns.
Ich finde es total klasse. Ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Vielen, vielen Dank, Stefan.
Andrea, toll, dass du mitgemacht hast. Es war supi. Ich freue mich über jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, die jetzt gerade mit ihren Hunden unterwegs sind und nichts anderes machen als Podcast hören. Und was die alle nicht wissen, ist, wir beide sehen uns in ungefähr 10 bis 15 Minuten, weil ich mich gleich auf mein Fahrrad setze und mein Mikrofon abhole. Und dann plaudern wir beide noch ein paar Minuten, ohne dass uns jemand zuhört. Und
genau,
dann besprechen
so
wir die wirklich
wir
heißen Sachen.
Ist so.
Ist so. Ganz lieben Dank. Tschüss an alle und bis zur nächsten Episode.
Tschüss.
Flügel. Eines Tages werden mir Flügel wachsen.